Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer und ich bin wie immer eure Moderatorin durch diesen Podcast. Wir haben ja in diesem Quartal ein neues Thema, einen neuen Schwerpunkt. Und zwar sprechen wir jetzt die nächsten 3 Monate über das Thema Einsamkeit und wie die Selbsthilfe hilft. Wir werden pro Monat 2 Aufnahmen machen, wie ihr das gewohnt seid, und werden mit ganz verschiedenen Menschen, die aktiv sind in der Selbsthilfe, sprechen zum Thema Einsamkeit. Gerade jetzt in der Zeit ist es ja für uns alle mehr Thema denn je. Und wir haben als erstes den Alex zu Gast. Alex ist ehrenamtlicher Mitarbeiter im Haus Phoenix. Was genau das Haus Phoenix ist, wird er uns im Podcast sagen. Alex selber ist drogensüchtig gewesen und ist seit einigen Jahren abstinent. Und er wird mit uns über das Thema Einsamkeit sprechen, wie ihn das betrifft, wie ihn das in der Vergangenheit betroffen hat und wie ihn das heute trifft und betrifft und wie er damit umgeht und wie ihm die Selbsthilfe dabei hilft und wie ihm die Arbeit im Haus Phoenix auch hilft, weiterhin seinen abstinenten Weg zu verfolgen. Ihr könnt euch also freuen auf eine ganz intensive und sehr nahe Folge mit Alex. Viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, Alex.
Hallo, Anja.
Schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier heute den Podcast zu machen. Unser Thema für dieses Quartal ist ja Einsamkeit und wie die Selbsthilfe dabei helfen kann. Und ich mache das so, wie ich es immer mache mit meinen Gästen, dass ich einfach dir das Wort erstmal übergebe und du dich einfach kurz vorstellst, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem ich hier heute sitze.
Okay, also ja, ich bin der Alex, Alexander, wird dieses Jahr 49, hat ein bewegtes Leben auch hinter mir, also wenn wir gerade bei Einsamkeit und Bindungen sind, also bei mir hat sich das irgendwie nie so verfestigen können, weil ich schon von meiner kleinsten Kindheit an eigentlich so alle 2-3 Jahre irgendwie neues Wohnumfeld, neue Freunde. Ich bin so ein Scheidungskind, wo 2 Jahre im Heim war. Und also es ist ein ganz großes Thema bei mir, auch so engere Bindungen überhaupt einzugehen, ja, weil ich es einfach auch nicht kenne, wie das bei manch anderen so wächst. So man lebt 20 Jahre an der gleichen Stelle und hat die gleichen Freunde. Das kenne ich alles schon gar nicht. Und naja, da kommt auch immer so ein großes Bedürfnis, oh, hätte ich gern, aber was haben wollen, was man eigentlich gar nicht kennt, ist ja auch irgendwie sinnvoll. Naja, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, wo wir im Gespräch waren, dass ich dadurch auch meistens so Kontakt gesucht habe bei kontaktfreudigeren Leuten. Da mit 14 so kamen auch schon erste Kontakte mit Cannabis zustande. Mit 13 auch schon mal ein Bier getrunken. Und ich glaube, wo ich noch kleiner war, schon an der Bohle Früchte genascht zu Hause. Wobei ich sagen muss, das war viele Jahre eigentlich auch ganz normal und gang und gäbe. Im ganzen Freundeskreis, auch dann, wo die Schule vorbei war und Lehre angefangen hat. Schon in die Pausen von der Berufsschule dann auch. Dann ging es erstmal in die Kneipe auf der anderen Straßenseite. Und in Bayern, da gab es dann halt Kirschgeusen und ein Joint und dann hat man auch oft mal geschwänzt. Also es war alles nicht so beständig. Hab dann eine Lehre aber doch nur irgendwie gepackt.
Mhm. Welche Lehre hast du gemacht?
Ich habe Elektroinstallateur gelernt und dann noch so Energieanlagenbauer drangehangen.
Und du hast es vorhin gesagt, dass du aus Bayern kommst, also wahrscheinlich eher aus einer kleineren
Also Gegend, ich komme aus Augsburg, geboren Augsburg. Genau. Ich bin in Augsburg geboren, 1972. Naja, so klein würde ich das jetzt nicht sagen. Viele denken, das ist immer so eine kleine Stadt, aber mit dem Außenrum, also da wohnen schon, so was weiß ich, zwischen 500 und 700.000 Leute auf einem ziemlich kleinen Raum. Das ist so ein Ballungsgebiet, der drittgrößte in Bayern nach München und Nürnberg.
Ja, ich frage das, weil du vorhin meintest, als Kind schon Bohle und so. Das ist meistens in den provinzielleren Gegenden eher üblich. Deswegen habe ich diese Assoziation da.
Naja, das war ja dann auch so Weihnachten und Silvester. Da war dann schon immer richtig mit heile Welt und Familie und alle da und Bohle und Weihnachtsbaum und Christbin kommt und Knecht Ruprecht und also ich weiß auch nicht, und Fasching wurde da auch gefeiert.
Ja.
Ich habe auch in meinem Elternhaus, ich habe jetzt da keine Schläge bekommen, da war zwar nicht alles so total liebevoll und Ding, aber ich hatte jetzt keine schlimme Kindheit. Mhm. Ja, also das Schlimme war halt wirklich dieses Unbeständige und ja, nie wirklich tiefere Bindungen.
Also durch viele Umzüge.
Viele Umzüge und dann auch die Scheidung, Mutter weg. Vater hat das ganze Leben die Mutter verantwortlich gemacht. Dies stimmt, später hat Mutter gemeint, andersrum. Also wie auch immer, schlussendlich wollte ich das gar nicht wissen. Mhm. Ich musste nur mal die Konsequenzen leben.
Verstehe. Hast du Geschwister auch?
Ich habe 2 Schwestern, ja. diesen zwei jüngere Schwestern habe ich. Habe ich auch schon ganz lange jetzt keinen Kontakt mehr, weil ich bin seit 2005 jetzt in Berlin. Mhm. Und ich war auch zuvor in ganz Deutschland, auch ein bisschen im Ausland wegen Arbeiten, Montage, mhm, immer unterwegs. Also diese Unbeständigkeit, die hat sich so echt durch mein Leben weitergezogen. Wobei ich jetzt sagen muss, in Berlin bin ich jetzt seit 2005 irgendwie so kleben geblieben. Mhm. Und fühle mich jetzt hier auch immer, immer verwurzelter. Und gerade ich bin ein N.A., durch N.A. bin ich, habe ich meine Abstinenz verfestigt, sagen wir mal so.
Okay, also ja, N.A. Also ist Narcotics Anonymous.
Narcotics Anonymous ist eine Selbsthilfegemeinschaft. Das ist ein ganz wichtiger Part in meinem Leben. Mhm. Ja, also weil das sind einfach viele Menschen, die mir total wichtig sind. Und es ist einfach ein Lebensprogramm. Ich möchte jetzt nicht sagen, das ist das Einzige, was es war, aber es hilft mir wirklich sehr.
Und das heißt, dass du abstinent lebst von allen?
Also ich lebe von allen, genau. Ja. Sollte ich vielleicht mal erwähnen, ich lebe schon einige Jahre völlig abstinent von allem. Also und Alkohol, seit jetzt 3 Jahren auch keine Zigaretten mehr.
Wow.
Ja, das ist einfach eine totale Befreiung. Ja. Ja, weil diese ganzen Zwänge ableben, von den körperlichen Schäden mal ganz abgesehen. Mhm. Also ich bin wirklich froh, dass ich jetzt auch heute hier sitzen kann, mich gesund, fit fühle, keine großartigen Krankheiten habe, körperlich leistungsfähig bin. Ich habe einen 40-Stunden-Job mittlerweile.
Darüber bin ich auch sehr froh, dass du hier gesund sitzt und sehr schön. Ja, freut mich.
Ich habe einen 40-Stunden-Job, das ist auch was, wo ich mir vorstellen kann, ich möchte da jahrelang bleiben. Ich habe zwar auch mal so ein paar Jahre am Stück für eine Firma gearbeitet, aber nicht auf einem Standort, nicht in einer Stadt. Da ging es immer woanders hin, dahin.
Ja.
Ich fühle mich hier langsam angekommen.
Ja, schön. Wahrscheinlich auch in deinem eigenen Leben, oder?
In meinem Leben ging es ja so viel rauf und runter und auch mit Beziehungen und Drama. Ich war mal verheiratet mit 20, geschieden. Ich habe einen Sohn, da habe ich auch eigentlich nie, also ich kenne den nur als Kleinkind, dann nie eine richtige Bindung. Der lebt jetzt bei der Familie von meiner Ex-Frau. Die haben den aufgezogen. Und naja, ich weiß auch nicht, das tut schon irgendwie weh, darüber nachzudenken. Aber auf der anderen Seite, ich war einfach völlig unbeständig und es ging nicht klar. Mhm. Und wir sind da jetzt auch nicht im totalen Krieg auseinandergegangen. Und ich bin auch sehr dankbar, dass der dann jetzt von der Familie aufgefangen wurde und aufgezogen wurde.
Ja. Ja.
Obwohl es einfach schade ist, dass ich keinen Kontakt zu ihm habe. Und das was ist, was vielleicht in der Zukunft sich noch ergibt. Mhm. Ja, also ja, weiß ich nicht, wie der rangehen soll. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich auf jeden Fall ihm die Möglichkeit mal geben möchte, nochmal zum Kontakt. Mhm. Ja. Jetzt bin ich ja wirklich seit einigen Jahren, also seit über 4 Jahren, total abstinent. Vor 4 Jahren hatte ich noch 2 Tage, da habe ich mal Alkohol getrunken und war besoffen, obwohl ich jetzt ja nicht mit Alkohol nie das Riesenproblem hatte. Aber für mich, da ich ja so einen totalen Abstinenzanspruch habe, zähle ich das ab da.
Ja.
So, ich hatte ja auch richtig Probleme mit Schmerzmittel und Opiaten.
Mhm.
Und das ist seit, naja, über 6 Jahren jetzt, fast 6 Jahre.
Abstinent.
Vorbei, ja.
Wow,
ja.
Toll.
Das war schon ein harter Weg, weil ich hatte ja auch wirklich vor 7,5 Jahren, 8 Jahren so schwere Lungen-OP. Da habe ich eine Lungenentzündung verschleppt und da wäre ich fast gestorben. Da lag ich 3 Monate im Krankenhaus, wurde 14 Mal operiert,
krass.
War in einem ganz desolaten körperlichen Zustand. Auch danach, wo ich dann da entlassen wurde, da stand im Raum mir so ein Thoraxfenster rein. Das wäre dann für immer so eine offene Ventilstelle im Brustkorb gewesen. Das ist also wirklich sehr unangenehm. Und Gott sei Dank ist dem alles nicht so. Und es war für mich irgendwie wie so ein totales Wachrütteln. Ja. Also das wollte ich wirklich nicht so irgendwie als Pflegefall total enden. Das geht dann schneller, wie man denkt.
Ja,
ja, und da bin ich echt heilfroh, dass es nicht so ist. Und sehr dankbar, dass ich jetzt, wie gesagt, in dem Zustand hier sitzen kann.
Mhm.
Und das habe ich ganz viel der Selbsthilfe, in welcher Form auch immer, zu verdanken.
Ja. Ja.
Nach diesen OP-Geschichten bin ich dann in so ein christliches Sozialwerk, heißt es. Das ist auch so ein Selbsthilfeprogramm, wo man hingehen kann. Das ist wie eine Art Therapie.
Mhm.
Da gibt es so Strukturen, dass man sich da wieder bisschen fängt, das ist so eine Art Therapie, aber halt nichts irgendwie Offizielles, so über einen Rententräger oder so,
oh ja,
sondern okay. Selbsthilfe orientiert. Da war ich dann eine Zeit lang, habe gesundheitlich an mir gearbeitet, bin von da dann hier nach Berlin zurück, habe ein Jahr im Haus Phoenix gewohnt.
Mhm. Ja, auch. Ja. Über das Haus Phoenix sprechen wir ja später auch nochmal.
Ja,
da bist du ja heute im Moment auch, auch mittlerweile aktiv.
Ja, da bin ich mittlerweile auf der anderen Seite, nicht mehr der Betroffene, da bin ich mittlerweile im Team.
Ja.
Ja, also bin da Teamer, da haben die Leute mit mir dann Gruppe einmal die Woche.
Mhm. Okay, da sprechen wir nachher nochmal in Ruhe drüber, weil das interessiert mich sehr. Ja, okay. Ja, aber genau. Ja.
Und bin dann von da dann ausgezogen und wohne jetzt seit knapp 3 Jahren in der WG. Ja, mhm. Und arbeite halt nur noch nebenberuflich im Haus Phoenix. Und mein Hauptjob, ja, das ist ein Haustechniker, da möchte ich aber auch nicht genauer drauf eingehen, wo das ist. Ja.
Ja, also wir haben ja als Thema Einsamkeit und Selbsthilfe. Also sind ja überall so Beispiele, wo man oft mit Einsamkeit konfrontiert ist auch. Gerade auch mit deinem Sohn. Du hattest vorhin erwähnt, dass du halt wenig Kontakt mit deiner Family hast. Sind es heute so Situation oder wenn du mal alleine bist, wo du glaubst, dass die Einsamkeit eine andere wäre, wenn du mehr Kontakt mit denen hättest? Oder glaubst du, dass es damit eigentlich gar nicht so viel zu tun hat? Oder glaubst du, es ist so ein Phänomen von der Krankheitssucht mit dieser Einsamkeit?
Naja, also ich glaube auf jeden Fall, dass berauschende Mittel Einfluss auf meine Entwicklung hatten und meine Art, mit Gefühlen umzugehen und Kontakten umzugehen. Mhm. Ja, weil so klar und nüchtern die Welt erleben und die Menschen erleben, das ist einfach eine ganz andere Qualität. Das ist auch eine ganz andere Verbindung. Das ist auch eine viel ehrlichere, geerdetere Ebene, finde ich. Mhm. Da kann ich dann wirklich mir und mein Verhalten über den Weg trauen und auch dem, was ich dann in dem Augenblick fühle oder so, über den Weg trauen. Also ich tue mir schon schwer, auch so enge Bindungen zuzulassen. Mhm. Oder selbst zu Leuten, zu denen ich viel Kontakte habe, das wirklich als das gewichten, was es ist, nämlich eine Freundschaft, die jetzt über mehrere Jahre schon gewachsen ist.
Ist es so, dass du das dann eher auf einer oberflächlichen Ebene gut mit den Leuten aushältst und du das dann aber eher schwierig findest, so mitzuteilen, was wirklich mit dir los ist? Oder, weil du meinst, es sind schon Freundschaften. Also ich verstehe Freundschaft so, dass man sich auch zeigt, so wie man ist und so und dass man dann darüber spricht. Oder wie ist das bei dir?
Also ich zeige mich schon, wie ich bin. Mhm. Ja. Das Ding ist nur, ich weiß ja auch durch meine Lebensgeschichte gar nicht, wie es ist, jahrelange Freundschaften normal zu pflegen.
Ja, verstehe.
Ja. Das mache ich ja jetzt seit das erste Mal. Mhm. Ja. Also da habe ich ja erst ein bisschen nach 40 damit angefangen.
Ja.
Ja. Also das muss man sich mal überlegen. Und bis dahin, also Arbeitskollegen, Kumpels, Feierkumpels, die man beim Feiern kennenlernt. Heute finde ich das total schön, wenn ich mit ein paar Freunden irgendwie tanzen gehe, auf dem Open Air gehe, hier völlig nüchtern, wir da unser Mate trinken und ein Glas Wasser, aber die ein paar Stunden da tanzen, Spaß haben, lachen und dann gehen wir auch wieder nach Hause. Und das ist aber viel mehr Raum jetzt in meiner Erinnerung ein, wie irgendwie da nächtelang in irgendwelchen Clubs rumlaufen.
Ja, verstehe.
Ja. Ja, das ist irgendwie so verwaschen alles und nicht klar.
Und sind deine Freunde jetzt überwiegend aus der Selbsthilfe oder?
Ja.
Ja, okay.
Ja. Muss ich einfach so sagen, weil Konsum ist so alltäglich. Wenn man sich für einen abstinenten Weg in seinem Leben entscheidet, ist man einfach in der Randgruppe. Es ist leider so. Und alle trinken, die finden es normal und reden viel übers Wochenende und trinken, grillen und ein bisschen was trinken, was ja auch okay ist. Mhm. Ja, also ich verurteile das ja gar nicht. Es ist ja auch okay. Ich möchte es nur nicht irgendwie aufweichen lassen.
Ja.
Ich finde es jetzt so, wie ich mein Leben so bewusst gestalte, das ist einfach viel angenehmer.
Ja.
Das hat auch was Kontrolliertes. Ich bin ja auch so ein Kontrollfan.
Mhm.
Ja, ich möchte das nicht anders. Ja. Mhm. Also das gibt mir einfach eine totale Sicherheit und eine Freiheit und auch eine Zufriedenheit.
Mhm.
Ja, die möchte ich immer missen.
Ja, schön. Seit wann gehst du selbst in Selbsthilfegruppen?
Angefangen in Selbsthilfegruppen zu gehen, habe ich schon kurz nach 2000. Ja.
Okay, wow. Ja, schon 20 Jahre.
Ja, so. Mhm. Habe ich angefangen, immer wieder mal dahin, mal nicht dahin. Ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie dann immer gedacht habe, oh, ich habe voll das Problem, aber wenn dann Drama war und eine Beziehung nicht mehr funktioniert hat, ja, dann habe ich mir gedacht, ich muss da einfach mal was ändern und so, weil ich auch psychisch dann war ich so verzweifelt und unzufrieden mit meinem Leben, durch diese ganzen, wenn ich also drüber nachgedacht habe, keine Bindungen, keine engeren Freunde. Mhm. Also wenn man nicht so das super soziale Netz hat, das einem auffällt. Irgendwie, ich habe ja auch kein so familiäres Netz. Ja. Und das ist eigentlich was schwierig ist.
Mhm. Ja. Glaube ich, ja.
Ich möchte es jetzt nicht darauf schieben. Ich möchte nicht mehr nach irgendwelchen Ausreden suchen oder nach Gründe oder wie auch immer, sondern bin lieber so im Heute und im Jetzt. Aber wenn ich so drüber nachdenke, es ist schon einsam eigentlich. Es ist schon allein, es ist hart auf sich allein gestellt zu sein. Das sind berauschende Mittel und so. Einfach eine super Lösung, um sich da erstmal selbst zu medikamentieren.
Ja, um das nicht fühlen zu müssen.
Ja, auch, genau. Ja. Und dann ist man ein bisschen berauscht, dann raucht man einen Joint, dann lacht man ein bisschen so, ist ja alles okay, aber eigentlich ist gar nichts okay. Mhm. Und total so regelmäßig hat es auch so angefangen. Ja, ich weiß nicht, seit knappen 10 Jahren oder so.
Okay, also dass du regelmäßig Gruppen besuchst.
Ja, besuche ich so eher mehr Gruppen.
Ja.
Und jetzt seit über 5 Jahren ziemlich kontinuierlich. Mhm. 5, 6 Jahre sind es jetzt, wo ich sehr konstant zu meinen Gruppen gehe.
Ja.
Ja. Und natürlich auch dieses, ich habe angefangen, tatsächlich das Programm zu arbeiten.
Würdest du vielleicht nochmal sagen, weil du hattest jetzt eben auch von der Einsamkeit gesprochen, als du noch konsumiert hast und die Einsamkeit, mit der du heute auch konfrontiert bist manchmal, was da der Unterschied ist, könntest du das uns beschreiben? Ob das das gleiche Gefühl ist oder sich anders anfühlt, weil du jetzt vielleicht sogar weißt, dass du Leute in den Gruppen hast, die sich vielleicht ähnlich fühlen?
Ja, also das ist ein echt schwieriges Thema. Wie ich das schon gesagt habe, ich tue, also für mich ist jetzt diese letzten 4, 5 Jahre da intensiv mit diesem Thema so auseinanderzusetzen, das wiegt ja nicht auf, so ein Leben. Ich fühle mich halt oft allein, ja, und jetzt weiß ich aber, okay, das ist ein Gefühl, das ist jetzt nichts Reales, dann reflektiere ich so mein Leben, ey, ich habe viele Kontakte, ich treffe mit Freunden, ich mache meinen Sport, ich habe Hobbys, ich gehe in die Arbeit, ich bin in einer Selbsthilfe eingebunden. Mhm. Ich habe schon Kontakte, ja, es sind auch viele Kontakte. Ich muss nur irgendwie noch das Gefühl dafür kriegen, dass das so okay ist.
Ja.
Dann ist es immer gleich wieder bei dem Punkt so, oh ja, will mehr. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch so, hey, das ist schon gut so, wie es ist und ich brauche mal Ruhe. Ich brauche auch meinen Rückzug.
Ja.
Weil das, wenn ich die ganze Woche so überlege, also ich habe das jetzt nicht, dass ich irgendwie tagelang mich isoliere oder kein... Mhm. Das kenne ich gar nicht,
ja,
Gott
also,
sei Dank.
Ja, ist es wahrscheinlich auch so jetzt gerade aufgrund der aktuellen Situation, über die wir nicht so viel sprechen wollen hier jetzt an der Stelle, aber bei dir ist es jetzt nicht so, dass du bist trotzdem viel unterwegs durch deine Arbeit und triffst auch Leute, also bist jetzt nicht so wie viele andere überwiegend zu Hause, Homeoffice und siehst kaum noch Menschen.
Also ich sehe schon Menschen, aber ich muss sagen, ich schränke das schon auch sehr ein. Mhm. Ja. Mhm. Aber alleine schon durch meinen Job und meinen Nebenjob. Ja, Alter, das sind auch Kontakte, Leute. Also ich bin schon relativ viel mit Menschen in Kontakt, aber selbst mir macht es einfach auch zu schaffen.
Mhm.
Weil ich habe normalerweise so meine Stammgruppen.
Ja.
Ich habe auch mit anderen Freunden, ich spiele Billard.
Mhm.
Wir sind so eine kleine Clique, wir gehen auch immer zusammen ins Kino, schauen Filme an und so die neuen Filme, gehen dann nach Essen, quatschen darüber. Also es ist eine ganz andere Art von sozialer Kontakt.
Ja,
ja. Ja, das fehlt mir schon.
Ja.
Ja. Vielleicht ist es auch das, warum ich da jetzt die letzten Monate öfter mal gesagt habe, fühle mich ein bisschen alleine und so. Also ja, ist eigentlich kein Wunder, wenn ich jetzt also über das Jahr drüber nachdenke, ist es eigentlich kein Wunder. Und da hat es mich noch ganz gut getroffen.
Mhm.
Also ich kann mich echt nicht beschweren, das Jahr lief ganz gut bis jetzt für mich.
Das freut mich, das ist schön. Gut, du hast jetzt gerade gesagt, dass jetzt, wo du gerade drüber nachdenkst, kein Wunder, dass du dich ab und zu einsam fühlst. Was machst du in den Situationen, wo du dich einsam fühlst? Gehst du dann, rufst du Leute aus deiner Gruppe an oder hältst du es aus?
Also ich telefoniere schon immer wieder mal mit Leuten, aber meistens jetzt nicht in den Augenblicken. Ich muss sagen, obwohl es vielleicht nicht so empfehlenswert ist, aber ich mache das meist dann doch mit mir selber aus. Oder mache ein bisschen Sport, mache ein paar Liegestütze, also gehe dann in das Körperliche.
Ah ja, okay.
Oder mache mir eine Serie an.
Ja.
Und ich gewichte das nicht so.
Mhm.
Also ich komme in kein so ein Gedankenkarussell, oh, ich bin so alleine, das ist schlecht. Und, nee, ich nehme das wahr und lasse es aber auch wieder ziehen.
Okay.
Gott sei Dank kommt es bei mir jetzt nicht dazu, dass ich da total festhänge in diesem Gefühl.
Ja, das sind wertvolle Hinweise von dir. Ja, ins Körperliche zu gehen bei dem Gefühl von Einsamkeit oder eine Serie anmachen. Hast du das irgendwie mal gehört in der Gruppe oder sind das deine eigenen Ideen?
Ich habe ja schon echt eine Menge über Sucht gehört und über bestimmte Methoden, man dann anwenden kann. Und ist schwierig, weil jeder Mensch ist auch anders. Mhm. Und jeder Mensch hat eine andere Vergangenheit. Deswegen finde ich es auch wichtig in der Selbsthilfe. Also ich vermittle auch meine Leute, ich tue denen keine so elementaren Wahrheiten, Weisheiten vermitteln, weil es gibt nicht die eine Wahrheit. Mhm. Natürlich, auf gewisse Fragen gibt es ein Wahr oder Unwahr, ja. Aber so die Lebensweisheit, wie es funktioniert, die ist schon sehr individuell. Mhm. Ja. Und ein Stück weit soll sie sich schon, wie ich das auch gemacht habe, so einfach mal am Anfang, wenn man einen anderen Weg einschlägt, sich an die Ratschläge, an die Tipps von Leute halten, bei denen es jetzt schon ein paar Jahre funktioniert.
Ja.
Es gibt so einen Spruch bei Narcotics Anonymous, so halte ich an die Gewinner. Mhm. Ja, und das sind jetzt nicht die ganzen Lotto-Millionäre gemeint, sondern einfach bei denen das Leben für mich augenscheinlich gut funktioniert.
Ja.
Die etwas haben und das, was ich anstrebe, dann frage ich den, wie geht das?
Ja, das ist klug, das zu machen.
Genau. Und da gibt es dann ganz tolle Tipps.
Immer. Ja.
Und das ist also ein Wahnsinnswissenschatz, was diese Selbsthilfegemeinschaften, es gibt ja ganz viele.
Ja.
Und wo es einen auch hinschlägt oder was man da für gut findet, das ist dann auch gut.
Ja.
Ja, das muss jeder selber entscheiden. Ich bin auch gar kein Freund, irgendwie andere Selbsthilfegemeinschaften irgendwie zu verteufeln und sagen, nee, das ist verkehrt. Und nee, sind alle super.
Mhm.
Ja, also die wollen alle, dass es den Menschen besser geht. Mhm. Das ist was Positives.
Ja.
Und das kann nicht verkehrt sein.
Ja, richtig. Damit hast du eine wunderbare Überleitung geschaffen zu deinem Job, den wir vorhin schon kurz erwähnt haben im Haus Phoenix. Vielleicht kannst du uns kurz erklären, was das Haus Phoenix ist.
Also das Haus Phoenix ist salopp gesagt ein Wohnheim für Wohnungslose mit Suchthintergrund.
Mhm.
Ja, die irgendwelche Problematiken hatten, sei es mit Alkohol, mit was auch immer, oder irgendwie aus der Bahn geworfen wurden. Es ist finanziert über die soziale Wohnhilfe und dann können die da wohnen. Aber quasi so on top ist das Haus Phoenix einfach mehr. Das Haus Phoenix ist nicht nur irgendwie ein reines Wohnheim, sondern es ist ein Selbsthilfewohnheim. Ja, also das ist ist eine Hausgemeinschaft, das ist ein absoluter Clean-Anspruch. Das ist eine Nulltoleranz gegenüber Konsum. Aber man hat da im Haus Gruppen. Es gibt jede Woche eine Etagengruppe mit einem Teamer. Dann gibt's aber zusätzlich noch Teestunden und Hausgruppen, wo sich vom Haus die Leute treffen. Unten ist so wie so ein Bistro, so ein großer Raum und da können die dann quatschen. Das ist natürlich jetzt alles sehr eingeschränkt durch Corona. Das hat ja auch irgendwann ein Ende, es ist ja absehbar. Und deswegen ist es ein richtig gutes Konzept. Ja, weil dieses ganze Zusätzliche, da gibt es eine Sozialarbeiterin, in jede Häuser sitzen unten Angestellte im Büro. Da kann man immer hinfragen, Fragen stellen, wenn man irgendein Problem hat. Angegliedert ist dann noch das Lotsennetzwerk, das wird mit unterstützt vom Haus Phoenix. Da arbeiten dann Leute als Lotsen, die gehen in die Krankenhäuser, tragen die Botschaft weiter, dass es so ein Hilfekonzept gibt.
Was machen die Lotsen?
Die Lotsen sind einfach für Leute, die gerade in der Entgiftung sind, im Krankenhaus oder in einer anderen schwierigen Lebenssituation und Unterstützung brauchen auf dem Weg in ein cleanes Leben und es so nicht alleine hinkriegen, sprich Ämtergänge, bei was auch immer. Ja,
okay.
Die einfach, also wir machen jetzt denen keinen Umzug zu Hause oder räumen da auf, das wird zu weit gehen, aber wir unterstützen die auf Wege, auch im Krankenhaus. Wenn die jetzt vom Krankenhaus irgendwie zum Jobcenter müssen und wieder zurück auf die Station und sich dann aber da unsicher fühlen, da alleine hinzugehen, dann kommt da ein Lotse hin und der begleitet die.
Das ist ein tolles Projekt.
Also,
da machen wir eine eigene Podcast-Folge zu.
Also ein recht ausgedehntes Netzwerk mittlerweile, was vielen Menschen super hilft.
Du warst 2 Jahre als Lotse auch engagiert und bist aber auch Teamer im Haus Phoenix. Also vorhin hattest du es kurz gesagt, es gibt einmal in der Woche eine sogenannte Etagengruppe. Auf jeder Etage wohnt, glaube ich,
8. Naja, also das ist so, ich war ja da, das, ein Jahr, ein bisschen über ein Jahr habe ich da gewohnt. Mhm. Wo ich da angekommen bin, da war ich ja schon 2 Jahre in diesem Sozialwerk. Also ich war ziemlich gleich von Anfang auch ziemlich schnell Lotse, habe dann Leute begleitet. Und habe dann auch Präventionsarbeit gemacht, habe dann auch nach einem knappen Dreivierteljahr über das Haus Phoenix einen Suchthelferlehrgang gemacht.
Ach, okay, wow.
Habe einen Suchthelferschein gemacht beim Blauen Kreuz, über das Blaue Kreuz war das. Wenn einem von Profis vermittelt wird, wie es auf der Hilfeseite aussieht, dass es da wirklich um Zuhören geht, um empathisches Zuhören, um Verständnis aufbringen. Und nicht um, naja, Ratschläge sind auch Schläge, ist auch so ein schöner Begriff, sondern es geht wirklich erstmal ums genau Hinhören und überhaupt, dass dem Menschen seiner Zwangslage jemand zuhört. Ja, vielmehr muss das am Anfang gar nicht sein, ja, weil die haben meistens keine Menschen mehr, die ihnen zuhören. Ja, weil man verschätzt sich mit vielen Leuten, das ist auch klar, aber es macht ja keiner so gerne. Mhm. Keiner bringt sich gerne in Notsituationen. Mhm. Wobei das auch nicht alles entschuldet, aber wenn man sich dafür entscheidet, in der Selbsthilfe tätig zu sein, ja, da muss man einen langen Geduldsfaden mitbringen und wenig Vorurteile am besten.
Also das sind quasi die Eigenschaften, die du als Teamer dann auch mitbringen musst, wenn du diese Etagengruppen machst, oder?
Ich persönlich würde sagen, das ist auf jeden Fall von Vorteil.
Ja.
Ja. Mhm. Ich würde mal so sagen, ich habe ein ziemlich empathisches Verhältnis zu meiner Gruppe.
Ja.
Mir ist das auch wichtig. Natürlich, ich kriege da auch ein paar Euro Aufwandsentschädigung, aber ich mache das da einfach aus Überzeugung. Und weil das
wichtig ist.
Kannst du
uns das vielleicht ein bisschen genauer erklären, was du da machst? Also wie das aufgebaut ist?
Naja, also es ist einmal in der Woche, ist eine feste Zeit und da haben wir 2 Stunden Gruppe und die Gruppen, die laufen ganz unterschiedlich ab. Natürlich, es passiert nicht jede Woche was anderes, deswegen ist so eine Grundstruktur so ein kleines Blitzlicht. Mhm. Am Anfang haben wir so einen Multiple-Choice-Fragebogen, da wo dann angekreuzt wird, wie geht's, wie ist die psychische Situation, wie ist die Laune, wie sieht die wirtschaftliche Sache aus, ob man Jobsuche, Wohnungssuche, Arbeitssuche, wie auch immer, ob da irgendwas ansteht. Oder wie es mit den Ämtern, Familien, privat aussieht und so. Und das dann mit so Kreuzchen wird das angekreuzt, weil wir sind ja auch einige Gruppen. Das sind ja, das sind 8 oder 10 Gruppen. Im Haus Phoenix hat er mehrere Häuser.
Ja.
Und damit natürlich die Verantwortlichen auf einen Blick auch ein bisschen Übersicht haben, ist das eingeführt worden. Finde ich auch ein sehr gutes System.
Im Haus Phoenix selbst arbeiten ausschließlich Leute, die selbst betroffen sind?
Nicht ausschließlich, aber überwiegend.
Überwiegend.
Naja, Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja, genau. Und genau, nach dem Fragebogen entstehen dann wahrscheinlich Themen,
genau,
über die dann gesprochen
werden. Und das ist ja auch so, das ist ja auch dann keine typische Selbsthilfegruppe, weil es sind ja auch so Gruppenregeln, was in der Gruppe ist, bleibt in der Gruppe, man kann alles offen reden, sondern diese Etagengruppe, die sind auch suchtbezogen, da können auch Alltagsprobleme, Organisationsprobleme, was einfach anliegt, aber danach muss ich dann auch so einen Bericht noch, eine E-Mail schreiben, also zuerst dieses Ankreuzen, dann schreibe ich noch eine E-Mail dazu, vor der Gruppe rufe ich an, dann gibt es eine Vorbesprechung, dann wird die Gruppe vorgesprochen und wenn besondere Sachen da passieren, dann rufe ich auch nochmal danach der Gruppe am nächsten Tag an und tue einzelne Faktoren nochmal nachbesprechen.
Ja.
Da wo ich meine, das mit ein paar Zeilen, da ist das nicht gesagt, da muss man ein paar Worte mehr finden.
Ja.
Kommen natürlich auch Sachen, da bin ich dann überfordert, wenn Leute psychische Probleme haben oder wie auch immer. Das ist ja, wir sind ja da keine Ärzte, wir sind Selbsthilfe.
Mhm.
Ja, und manchmal brauchen eben einige andere Hilfe. Da muss man aber auch wissen, wo dann die Grenzen sind. Ich bin kein Therapeut, ich bin kein Arzt und das ist mir auch sehr bewusst.
Na, ist wahrscheinlich nicht immer so einfach dann. Also an bestimmten Stellen die Grenzen klar vor Augen zu haben, oder?
Also ich muss sagen, ich kriege das ganz gut hin, weil ich nehme das auch nicht persönlich. Die sind ja auch nicht immer gut drauf. So, ja, und dann mal einen Tag schlecht drauf und maulig drauf. Aber das ist alles nicht persönlich gemeint.
Ja.
Das muss die auch erstmal begreifen, so, ja. Wenn einer einen schlechten Tag hat und maulig ist, dass ich dann nicht genauso werde.
Ja,
also das ist ja eigentlich so die normale Reaktion, so auf die Art, wie man in den Wald reinruft, kommt's raus. Aber nee, das ist falsch.
Du bist ja selber Betroffener, abstinent, und du bist mit Leuten zusammen, die auch abstinent sind. wahrscheinlich an einem anderen Punkt stehen als du. Färbt das manchmal auf dich ab nach so einer Gruppe oder ist es für dich auch ein Gewinn, wenn du mit der Gruppe zusammensitzt?
Für mich ist das ein Riesengewinn. Mhm. Ja, also ich habe da sehr viel davon. Ich lerne erstens mal über mich sehr viel auch in der anderen Rolle da.
Ja.
Ich finde, das Allerbeste, was man machen kann in der Selbsthilfe, ist einen funktionierenden Weg vorleben. Mhm. Vorleben, dass es funktioniert. Und die kleinsten Kinder, die lernen durch Beobachtung. Ja, die allerersten Sachen im Leben, die lernt man, glaube ich, durch Beobachtung. Das ist ein Mensch irgendwie angeboren. Mhm. Ja, und wenn jemand da Woche für Woche sieht, ich komme da pünktlich, mache mein Ding, dann kann keiner von der Hand weisen, dass das funktioniert. Mhm. Und natürlich, ich zwinge jetzt keinen Selbsthilfegruppen zu gehen, aber ich erwähne das immer wieder, dass das ein super Tool ist und ganz wichtiger Baustein fürs Funktionieren.
Ja.
Ob das dann der eine oder andere annimmt, was der eine oder andere auch macht, ist eben selbst überlassen. Den Weg muss jeder selber gehen. Man kann zwar so Tipps geben, wo es lang geht, aber gehen muss jeder selbst. Was ich auch viel gelernt habe, ist echt so toleranter und geduldiger werden.
Mhm. Ja. Das ist nie verkehrt,
ja, diese Eigenschaften. Ja, nicht so einfach. Weil Toleranz ist ja auch, finde ich, für so eine gewisse Gelassenheit. Ja, weil dieses Schubladendenken, was ich auch hatte, viel mehr, ich habe das bestimmt immer noch, aber früher noch viel mehr hatte, das ist ja auch oft so ein Selbstschutz. Ja, ich stecke einen in die Schublade rein, dann muss ich mit dem nicht auseinandersetzen. Weil der ist ja in der Schublade, da ist ein Klebchen drauf, dann ist das so. Und das mache ich halt jetzt nicht mehr. Mir hilft es auch zu sehen, okay, auch wenn ich mal übers Ziel hinausschieße oder wenn ich mal auch keinen so einen guten Tag habe, dann sage ich das auch. Ja.
Fangen die anderen dich dann auch auf oder wollen die dann wissen, wie es dir, warum oder wie ist das?
Also ich persönlich, meine Teamer machen das anders. Ich persönlich, wenn ich danach gefragt werde, wie es so läuft, sage ich das kurz. Ja. Aber ich breite da jetzt nicht so meine ganzen Problematiken aus. Ja. Das mache ich dann privat für mich in der Gruppe, wenn ich zur Gruppe gehe. Mhm. Da gehe ich eher in der Funktion als Teamer hin und nutze es nicht als Gruppe.
Mhm.
Ja. Also ich sage das ein bisschen. Manchmal werde ich auch gefragt nach einer bestimmten Meinung. Ja. Wenn ich Aussagen über jemanden mache, ja, ich möchte nicht so genau drauf eingehen auf eine Gruppe, weil es ist unpassend.
Ja.
Aber wenn mich einer nach einer Meinung zu etwas fragt, sei es zum Auszug oder zum Arbeitswechsel oder wie auch immer, und dann sage ich ihm auch gern, was ich davon halte. Und wenn er das wissen möchte, dann begründe ich das auch.
Mhm.
Weil wollte letztens jemand wissen und es ist auch echt wichtig, habe ich dann selber gemerkt, okay, das ist schon wichtig, eine Begründung zu haben.
Mhm.
Aber ich jemand meine Meinung und meine Begründung einfach ans Bein zu binden, finde ich auch nicht so toll.
Mhm.
Ja, und das ist was, da habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber dann war ich sehr zufrieden mit mir, dass ich das quasi gar nicht erst gemacht habe.
Ja,
das ist so, viele Situationen, die haben erst einen Mehrwert später, wenn ich dann drüber nachdenke. Also das ist einfach so, in der Selbsthilfe, da arbeitet das, die arbeitet mit einem und man arbeitet mit der Selbsthilfe. Die arbeitet einen auch immer selber mit.
Ja, auf jeden Fall. Das sind so viele wichtige Hinweise, die du uns da gibst und Impulse. Das ist ganz wertvoll, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, könnte ich mir gut vorstellen. Natürlich bekommt ihr wie immer alle Infos zum Haus Phoenix, zu deiner Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous in die Shownotes, sodass ihr das alles auch nochmal nachlesen könnt, vielleicht sogar auch mal selbst besuchen könnt, je nachdem. Alex, die Zeit vergeht immer so unglaublich schnell. Wir sind schon irgendwie fast am Ende angelangt schon. Das ist ganz erstaunlich. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade erst angefangen haben. Ich frage ja wie immer auch am Ende nochmal meine Gäste. Du hast jetzt natürlich viel schon darüber gesprochen, was die Selbsthilfe so besonders macht, aber ich würde trotzdem gerne nochmal konkreter fragen, was genau macht für dich persönlich die Selbsthilfe so besonders?
Na, in der Selbsthilfe, da habe ich einfach das Gefühl, dass da so eine tiefe Ehrlichkeit und so ein tiefes Bedürfnis dahinter ist, wirklich was zu verändern.
Ja. Also das eigene...
Ich möchte jetzt nicht Fachleuten absprechen, dass die ihren Job jetzt nicht gut machen.
Ja.
Es gibt ganz prima Therapeuten, wir haben ein super, super System, Krankensystem, Suchthilfesystem. In Deutschland, das ist ein echter Traum, bin ich auch sehr froh, dass das so ist. Aber wenn Betroffene andere Betroffene helfen, hat das irgendwie, ist das einfach ein Stück, für mich fühlt es sich ehrlicher an und so gewollter. Ja, und das finde ich einfach toll.
Okay, ja.
Ich fühle mich auch verstanden.
Das ist super wichtig. Viele Menschen berichten, die in Selbsthilfegruppen gehen, dass sie einen Ort gefunden haben, wo sie sich einfach auch wirklich verstanden fühlen, weil die anderen genau wissen, was es bedeutet, was jetzt vielleicht eine Fachkraft nicht so weiß. So, das ist ja auch was, was mich immer wieder in der Selbsthilfe begeistert, weil dieser Wert, der da entsteht durch die Identifikation miteinander, das ist so immer, ich finde, das bekommt nicht die Anerkennung, die es eigentlich verdient hätte, der Wert der Identifikation, weil das hilft vielen Menschen dann aus ihrem was auch immer rauszuwachsen.
Für mich fühlt sich das irgendwie so ein bisschen so an, aber vielleicht auch, weil ich mich selber mehr damit beschäftige. Also ich habe so das Gefühl, der Stellenwert von der Selbsthilfe, der steigt auf jeden Fall.
Ja,
ja, das ist also auch. Und ja. Es wird auch, es gibt jetzt auch so Genesungsbegleiter, ja, und Ausbildungen dahin, und es ist wirklich dieser Erfahrungsschatz auch mal mehr genutzt wird und es auch einfach bekannter gemacht wird, ja, dass es einfach Gruppen gibt, die helfen.
Es gibt viel mehr Menschen, die bereit sind, darüber zu sprechen. Das ist ganz besonders bei den jüngeren Menschen zu beobachten tatsächlich. Also vor 20 Jahren hat man nicht darüber gesprochen, ob man Depressionen hat, eine Suchterkrankung hat. Das ist heute besser geworden und anders geworden. Auch jüngere Leute sind eher bereit, nach außen zu gehen und was gegen die, also dass man eben was gegen die Stigmatisierung tut. Da hat sich viel getan.
Das ist ja einfach aber auch immer diese Angst vor der Gesellschaft, verurteilt zu werden, abgewertet zu werden. Das ist nicht so einfach, so, ja. Und im Endeffekt, für sich oder seine Vergangenheit dann irgendwie schämen müssen, weil das nicht so üblich, das ist irgendwie einfach nicht toll. Ja. Das ist auch nicht so heilungsfördernd, glaube ich.
Nee, im Gegenteil.
Ein bisschen mehr Zufriedenheit ist schon angesagt.
Genau, und ich glaube einfach durch dieses in der Gruppe, diese Anerkennung, die man da bekommt, oder dieses, du bist okay, genauso wie du bist, traut man sich eher auch in der Gesellschaft mehr man selbst zu sein, weil man diesen Halt auch hat oder diesen, man hat einen Ort, wo man weiß, egal wie ich bin immer akzeptiert.
Eben, also das ist es so, man hat auch einen Ort und so, oder wo man einfach so völlig über seine ganzen Ängste und alles reden kann.
Ja.
Das sind ja so tiefe Gesprächsthemen, also die sind zum Beispiel am Arbeitsplatz oder so, haben die jetzt nicht unbedingt was zu sagen. Ja.
Nicht immer.
Da stoßt man, glaube ich, auch nicht immer so auf verständliche Ohren, wenn man dann über seine tiefen Gefühle und seine Einsamkeit reden möchte.
Ja, genau. Genau, ist da auch wahrscheinlich nicht angebracht, vermutlich. Gibt es denn etwas, was du der Selbsthilfe Berlin mit auf den Weg geben wollen würdest? Was würdest du denen gerne sagen, was die vielleicht gut machen, besser machen, anders machen könnten?
Also ich würde also wirklich Selbsthilfe Berlin einfach so weitermachen. Ja, also ist ja Wahnsinn. Also dieses Angebot, was hier ist, jetzt da irgendwie zu bewerten, was macht ihr besser oder irgendwo, ist halt für vermessen, weil es hier in so viele Richtungen geht, in alle Bereiche, das ist so toll, was hier über Jahrzehnte gewachsen ist. So, einfach weitermachen, tragt die Botschaft nach außen.
Ja.
Das ist echt toll, weil das so.
Super, das ist ein total schönes Schlusswort oder schönes Statement an die Selbsthilfe an sich generell. Ja, wie immer frage ich auch an dieser Stelle, hast du uns eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung von dir selbst mitgebracht in Form eines Buches, Veranstaltung, Film? Gibt es da etwas für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, also ich finde ein Buch ganz toll. Mhm. Das hat mir sehr viel Aufschluss gegeben. Es ist zwar so ein Abenteuerroman, das heißt Die Prophezeiung von Celestine. Und ist ganz interessant, da geht es um Energien und wie wir die Energie aus der Natur gewinnen können und gegenseitig uns klauen eventuell.
Okay.
Ist ganz tolles Buch.
Okay, das schreibe ich natürlich in die Shownotes. Und wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz darüber gesprochen. Du meintest, es gibt auch den passenden Film dazu, aber du sagst eher Buchlesen wahrscheinlich.
Also in dem Fall bin ich sehr Fan vom Buchlesen. Es gibt wohl da auch einen Film dazu.
Okay, aber du empfiehlst jetzt erstmal nur das Buch.
Also man kann sich natürlich den Film auch angucken. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe das Buch mehrfach gelesen.
Okay.
Und es ist so spannend und es hat auch eine riesen Leserschaft auf der Welt.
Okay.
Da gibt es dann auch noch einen Folgeteil.
Ja.
Aber das ist echt ein ganz schönes Buch.
Okay. Das werde ich mir auch mal holen und lesen. Das klingt total, macht mich total neugierig. Alex, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns heute auch so ehrlich über deine Sachen gesprochen hast.
Und gerne.
Ja, alles weitere folgt. Wer weiß, vielleicht treffen wir uns nochmal zu einer weiteren Folge, wenn du Lust und Zeit dazu hast.
Ja, die würde ich dann bestimmt finden.
Ja, super. Dankeschön, Alex. Und das war's auch schon wieder mit unserem Podcast Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Wir hoffen, dass euch das Zuhören genauso viel Freude gemacht hat und euch inspiriert hat, wie es auch bei mir der Fall ist. Wenn ihr Fragen habt, Feedback geben möchtet oder einfach mal auch als Gast im Podcast sein möchtet, meldet euch gerne unter echte-stimmen.de. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben. an hallo@echte-stimmen.de oder folgt uns bei Instagram bei echte-stimmen und wir freuen uns, von euch zu hören und sind schon ganz gespannt auf die nächste Folge, die ihr in 2 Wochen zu hören bekommt. Bis dann, eure Anja. Tschüss.